Deutschlandfunk, das war der Tag.
So klang das heute im Europaparlament in Brüssel. Die Abgeordneten haben da die schottische Hymne Auld Lang Syne gesungen, ein Abschiedslied. Denn es war tatsächlich ein Abschied. Sie haben mit großer Mehrheit dem Austrittsvertrag mit Großbritannien zugestimmt. Vorher war die Kommissionschefin zu hören, Ursula von der Leyen.
I want the European Union and the United Kingdom to stay good friends and good partners.
EU und Großbritannien sollen weiter gute Freunde bleiben. Viel Emotion also heute im Europaparlament. Wir hören gleich mehr dazu. Außerdem ein Thema heute, das Coronavirus und die zunehmenden Sicherheitsmaßnahmen auch hier bei uns in Deutschland. Die Lufthansa streicht zum Beispiel alle Flüge nach China. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Am Mikrofon ist Tobias Armbuster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Und zunächst geht es um Donald Trumps Friedensplan für den Nahen Osten. Gestern Abend hat der US-Präsident ihn vorgestellt und von Frieden ist seitdem keine Spur. Der Plan scheint eher das Gegenteil zu bewirken. Die Gräben im Nahostkonflikt, die werden tiefer, vor allem in Israel und in den besetzten Gebieten war das heute zu spüren. Benjamin Hammer ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Herr Hammer, was war da heute in Israel zu hören?
Ja, die Anspannung hat heute Abend nochmal zugenommen. Eine Mörsergranate, ein Geschoss aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert, dort Raketenalarm. Und gerade hat die israelische Armee mitgeteilt, Luftangriffe auf Stellungen der Hamas. Man muss sagen, das ist nicht so ungewöhnlich hier in der Region. Opfer gab es keine. Etwa 40 Palästinenser wurden verletzt, meisten davon durch Tränengas, Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Soldaten. Und die israelische Armee hat ihre Präsenz an der Grenze zum Gazastreifen und zum Westjordanland verstärkt. Das ist die eine Seite, die politische Seite, die spielt ganz klar in Israel. Die Politiker hier recht selbstbewusst nach dem Trump-Plan. Und jetzt geht's um die Frage, ja, was machen wir denn nun, wann annektieren wir Teile des Westjordanlandes? Da hatte Netanyahu ja angedeutet, dass seine Regierung, sein Kabinett da schon am Sonntag drüber abstimmen würde. Jetzt wird es doch kompliziert. Es wird noch etwas dauern, weil sich wahrscheinlich schon alle bewusst sind, auch der Tragweite, auch der juristischen Tragweite einer solchen Entscheidung.
Und die Palästinenser, wie wollen die sich positionieren in diesem jetzt zunehmenden Konflikt?
Da zitiere ich den palästinensischen Präsidenten von gestern Nacht, heute Nacht. Da sagte er 1000-mal Nein zu diesem Deal des Jahrhunderts, den er die Ohrfeige des Jahrhunderts nennt. Ganz klare Ablehnung. Auf der anderen Seite sind die Palästinenser natürlich schon jetzt gefragt, sich zu positionieren. Sie können und werden das wahrscheinlich auch tun, sich an die Vereinten Nationen wenden. Mahmoud Abbas, der Präsident, wird wohl nach New York reisen. Auch die Europäische Union wird immer wieder betont, die sei jetzt ein notwendiger Vermittler für die Palästinenser. Das Problem ist, dass die Europäische Union zum Beispiel von Israel und den Vereinigten Staaten, was das angeht, nicht besonders ernst genommen wird und eigentlich hier in der Region, was das angeht, keine wichtige Rolle spielt als Vermittler.
Herr Hammer, wenn wir uns jetzt diese ganze Kritik rund um diesen Friedensplan anhören, und da ist ja einiges an Kritik zusammengekommen in den letzten 24 Stunden. Hat dieser Friedensplan dann überhaupt noch irgendeine Chance, tatsächlich Frieden zu stiften?
In der Form nein. Es wird kein Foto geben von Netanyahu, Abbas und US-Präsident Trump in den kommenden Monaten von Verhandlungen oder gar einer Unterschrift. So gesehen könnte man jetzt sagen, dieser Deal von Trump, der ist tot. Aber gleichzeitig wird er auch ohne die Palästinenser gewissermaßen weiterleben, weiter existieren. Denn Trump hat ja im Plan vorgesehen, dass Israel auch unilateral aktiv werden kann. Nach dem Motto, wenn die Palästinenser nicht mitmachen, dann machen wir das eben alleine. Beispielsweise eben annektieren, Fakten schaffen. Und das macht es für die Palästinenser heikel, jetzt eine Wir-machen-gar-nichts-Position einzunehmen. Und das bedeutet auch für uns, die Beobachter, dass wir natürlich in diesen Tagen immer wieder hören, das sei ein Deal, der von Anfang an tot sei, der keine Zukunft habe. Aber wie gesagt, Die Amerikaner und die Israelis können und wollen wohl auch unilateral aktiv werden. Deswegen wird uns dieser Trump-Deal noch ein paar Monate mindestens beschäftigen. Und dann wird es davon abhängen, ob Premierminister Netanyahu und Donald Trump weiterhin Premierminister bzw. Präsident bleiben.
Benjamin Hammer in Tel Aviv. Vielen Dank. Das EU-Parlament in Brüssel, das erlebt in diesen Tagen einen ziemlichen Einschnitt. Die 72 britischen Abgeordneten sind da gerade dabei, ihre Koffer zu packen. Sie verlassen das Parlament, weil Großbritannien am kommenden Freitag um Mitternacht die EU ganz offiziell verlassen wird. Heute haben die Abgeordneten zum letzten Mal mit abgestimmt, die britischen Abgeordneten. Es ging um den EU-Austrittsvertrag. Der wurde, wie erwartet, mit großer Mehrheit angenommen und trotzdem war es ein eindrucksvoller Tag, wie Holger Roman berichtet.
Leicht gefallen ist das Votum den meisten Abgeordneten nach eigenen Aussagen nicht. So betonte der Sprecher der Liberalen, Guy Verhofstadt, dass es dem Parlament nicht möglich gewesen sei, den Brexit noch aufzuhalten. Andernfalls hätte er sicher mit Nein gestimmt.
If we could stop Brexit by voting no today, I would be the first to recommend it.
Abgesehen vielleicht vom leidenschaftlichen Brexit-Befürworter Nigel Farage und dessen Mitstreitern, die im Plenum ein letztes Mal ihre kleinen Union Jack-Flaggen schwenkten, bedauert die Mehrheit der EU-Abgeordneten den Auszug ihrer britischen Kollegen nach 47 Jahren Mitgliedschaft. Einer von ihnen, der Labour-Mann Richard Corbett, äußerte immerhin die Hoffnung, es möge kein Lebewohl sein, sondern ein Auf Wiedersehen.
This may indeed not be an adieu. It may just be an au revoir.
Ohne die Zustimmung des Parlaments hätte der mühsam ausgehandelte Scheidungsvertrag nicht rechtzeitig in Kraft treten können. Ein chaotischer No-Deal-Brexit mit entsprechend negativen Konsequenzen für Unternehmen und Verbraucher wäre die Folge gewesen. Aber auch so sei der Brexit ein Fehler, wie der Chef der Christdemokraten Manfred Weber erklärte. Die Briten verließen eines der großartigsten Projekte in der Geschichte, den Ort der europäischen Demokratie. Webers Abschiedsgruß, wir werden euch vermissen.
You will leave a unique institution and one of the greatest projects in European history, the place of European democracy. And I tell you again, we will miss you.
Vergangene Woche hatte auf britischer Seite das Parlament in Westminster den Weg zur Ratifizierung des Brexit-Abkommens freigemacht. Nach dem Unterhaus hatte auch die zweite Kammer, das House of Lords, das Vertragswerk abschließend gebilligt. Wegen des Streits über die Nordirland-Frage hatte sich das Unterhaus in den Monaten davor mehrmals verweigert. Premierminister Johnson, die Queen sowie für die EU Ratspräsident Michel und Kommissionschefin von der Leyen haben das historische Dokument schon unterzeichnet. In der Debatte sagte die deutsche Behördenchefin, sie wünsche sich, dass die EU und das Vereinigte Königreich gute Freunde und gute Partner bleiben.
I want the European Union and the United Kingdom to stay good friends and good partners.
Von der Leyen machte aber auch deutlich, für Nichtmitglieder würden zwangsläufig andere Regeln gelten. Unfairen Wettbewerb werde die EU nicht akzeptieren.
We will certainly not expose our companies to unfair competition.
Nach dem Ja des EU-Parlaments steht einem geordneten Austritt der Briten nun nichts mehr im Wege. Erfolgen wird er, nachdem er mehrmals verschoben wurde, diesen Freitag um Mitternacht. Dann, so Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage, gebe es kein Zurück mehr. Einmal gegangen, werde man nicht wiederkehren.
Once we've left, we are never coming back, and the rest, frankly, is detail.
Vollständig gekappt werden die Verbindungen zwischen Insel und Kontinent freilich auch dann noch nicht. Bis 31. Dezember bleibt das Vereinigte Königreich de facto noch im Binnenmarkt und in der Zollunion. Die relativ kurze Übergangsfrist wollen beide Seiten nutzen, um ein Handelsabkommen und weitere Vereinbarungen zu den künftigen Beziehungen auszuhandeln. Beobachter erwarten, dass dies mindestens so schwierig wird wie das monatelange Tauziehen um den Brexit-Vertrag. Noch aber stehen die Zeichen nicht auf Konfrontation. Die historische Parlamentssitzung in Brüssel endete harmonisch. Auch wenn zum Schluss noch ein paar Tränen flossen.
Holger Roman berichtete und mit dabei in Brüssel war heute auch die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Sie ist Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel und ich habe sie vor 2 Stunden gesprochen und sie gefragt, wie sie diesen Tag erlebt hat.
Der Tag war hochemotional, wahrscheinlich der traurigste Tag in meiner bisherigen politischen Karriere und ich glaube, vielen anderen ging das auch so. Es wurde gesungen, es lag sich in den Armen, es flossen ganz viele Tränen, weil ich glaube, für ganz, ganz viele Leute ja, dieses Ergebnis, dass wir jetzt wirklich ein Land haben, was die EU verlässt, ein riesiger Schock. Wir wollten das, glaube ich, wirklich die letzten Jahre nicht wahrhaben, dass der Moment wirklich eintritt. Und es ist natürlich auch ein persönlicher Verlust, denn viele der Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien, mit denen wir sehr eng hier im Europaparlament zusammengearbeitet haben, die werden uns auch verlassen. Also sehr traurig.
Ist das ein Einschnitt für dieses Parlament?
Ja, es ist ein riesiger Einschnitt, weil ich glaube schon durch diese britische Kultur, auch durch die Sprache, die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die werden ein riesiges Loch reißen und werden uns fehlen. Und natürlich die Wunde, dass sozusagen ein Land, das auch die Europäische Union verlässt, das ist was nicht so leicht wieder ausmerzen lässt.
Und können Sie denn auch verstehen, dass das heute auch für einige ein Grund zum Feiern ist? Für all die nämlich, die die EU vor allem als ein Klotz am Bein sehen, also für die vielen Parlamentarier der britischen Konservativen und der Brexit-Partei?
Ja, die haben das heute auch im Plenum sehr stark zur Schau gestellt. Die haben natürlich nochmal gesagt, was das für ein großer Erfolg für sie ist. Sehr stark unter dem Motto natürlich auch Take Back Control. Demokratie wird endlich zurückerobert. Und das haben sie versucht, aber wurden von der Mehrheit des Parlaments eigentlich auch mal wieder so ausgebuht und unterbrochen. Also es war schon eine sehr starke Mehrheit und Emotion natürlich dafür, dass es ein trauriger Tag heute ist. Aber klar, die Brexiteers, die feiern das.
Jetzt beginnt ja für die EU ein neues Kapitel, ein weiteres Kapitel in dieser ganzen Brexit-Saga, in dieser Brexit-Geschichte. Ab der kommenden Woche sollen dann da die Verhandlungen losgehen zwischen der EU und Großbritannien über ein Freihandelsabkommen. Wo liegen da für die Europäische Union die Fallstricke?
Genau, grundsätzlich haben wir die ganze Zeit uns sehr stark mit dem Austrittsvertrag beschäftigt. Jetzt ist es wichtig, nach vorne zu schauen und zu schauen, dass die Verhandlungen gescheit abgeschlossen werden. Es ist so, und das wissen Sie, dass Boris Johnson eine sehr, sehr enge Deadline gesetzt hat. Per Gesetz ist dort festgeschrieben worden, dass wir sozusagen nur bis Ende dieses Jahres Zeit haben zu verhandeln. Und das ist natürlich einer der großen Fallstricke für beide Seiten, würde ich sagen. Denn die Erfahrung zeigt, dass Verhandlungen zu Handelsabkommen sehr, sehr, sehr viel länger dauern. Das ist in den seltensten Fällen bis noch nie eigentlich der Fall war, dass es so schnell Verhandlungen über die Bühne gebracht wurden. Also das ist einer der großen Fallstricke. Der zweite große, wichtige Block und auch die Forderung der EU ist natürlich, dass es insgesamt zu einem Ergebnis eines Level Playing Fields kommt, also zu fairen Wettbewerbsbedingungen, dass unsere Standards hier nicht unterlaufen werden. Und da muss die EU einig bleiben, da muss die EU stark verhandeln, aber das ist auf jeden Fall ein großer Fallstrick.
Bei welchen Gebieten könnte es denn für die Europäische Union besonders brisant werden? Wo könnte es für sie gefährlich werden? Wir hören ja immer von diesen ganzen Themenblöcken. Die Finanzindustrie, darüber wird verhandelt. Es wird über Fischereirechte, darum wird es gehen. Wo muss die Europäische Union besonders aufpassen?
Grundsätzlich ist unsere Haltung, dass wir nicht in diesen Blöcken, dass wir nicht einzelne Abkommen verhandeln, sondern dass wir alles gemeinsam verhandeln. Also ich glaube, Boris Johnson sieht das ein bisschen anders. Sie haben ein Beispiel, wo es vielleicht schwierig werden könnte, schon erwähnt. Das ist natürlich der Finanzsektor. Ich glaube, in Europa haben viele aufgeschreckt, weil Johnson und auch andere Mitglieder der Regierung gesagt haben, dass sie sich eigentlich schon vorstellen könnten, da eine kleine Steueroase aufzubauen. Ein zweites schwieriges Thema sind natürlich auch Lebensmittelstandards. Das Vereinigte Königreich will auch ein umfassendes Freihandelsabkommen mit den USA vereinbaren. Die USA drängen aber darauf, Lebensmittelstandards zu senken, sodass US-Produkte auf den britischen Markt können. Und da gibt es natürlich viele Fallstricke.
Das klingt tatsächlich jetzt alles sehr kompliziert, sehr komplex, vor allem, wenn man dann natürlich auch noch die USA mit im Blick haben muss. Kann so etwas denn überhaupt klappen, in wenigen Monaten so ein Freihandelsabkommen auszuarbeiten? Ist das realistisch?
Ich halte es für sehr unrealistisch, weil, wie ich das schon gesagt habe, auch einfachere Verhandlungen, die wir schon geführt haben in der Vergangenheit, viel, viel länger gedauert haben. Es gibt natürlich diesen gewissen Druck mit dieser Frist und das ist ja auch genau das, was die Johnson-Regierung wollte. Ich glaube, es ist total wichtig, dass sich die EU nicht unter Druck setzen lässt, nicht unter Zeitdruck, sondern ganz klar Ziele und Werte vor Augen hat und das ist die Wahrung der Integrität des Binnenmarktes, also unserer hohen Standards, die wir haben.
Und wie groß ist die Gefahr, dass die Mitgliedsländer der Europäischen Union dabei auseinanderdividiert werden?
Wir haben in den Verhandlungen der letzten Jahre gesehen, dass die EU eine sehr, sehr starke Einigkeit auf die Waagschale gelegt hat. Und ich glaube, das war auch wichtig. Das war genau das Verhandlungsfund, was auch am Ende zum Erfolg geführt hat.
Entschuldigen Sie, wenn ich da unterbreche. Ja. Da ging es ja auch noch nicht um wirkliche Partikularinteressen. Da konnten alle auch noch relativ leicht gemeinsam auftreten. Jetzt geht es ja sozusagen ans Eingemachte.
Genau. Ich glaube auch, dass es schwieriger sein wird, die Einigkeit jetzt beizubehalten. Aber ich glaube, es ist zentral, dass man sich jetzt nicht auseinanderdividieren lässt. Ich glaube schon, ich habe da Vertrauen in Barnier, den Chefunterhändler, der jetzt auch weiter verhandeln wird. Der war ja auch mal Binnenmarktkommissar. Das heißt, er kennt die Wichtigkeit des Binnenmarkts an und hat sich da natürlich auch, wie auch die Mehrheit des Parlaments, hinter die Forderung nach einem Level Playing Field gestellt. Also gerade ist das auf jeden Fall Konsens hier und das ist auch gut so.
Frau Cavazzini, jetzt haben wir heute diese Bilder gesehen aus dem Europaparlament von Herzlichkeit, von Freundschaft. Muss da jetzt ein Schalter umgelegt werden? Muss die EU jetzt umschalten und darf die Briten nicht länger als Freunde sehen, sondern eher als Geschäftspartner, etwas nüchterner?
Also grundsätzlich finde ich es ganz, ganz wichtig, immer wieder zu sagen, dass wir enge Beziehungen mit Großbritannien anstreben. Es ist unser Nachbarland. Ganz viele Britinnen leben hier, ganz viele Europäerinnen leben in Großbritannien. Das heißt, grundsätzlich ist dieses freundschaftliche Verhältnis und auch ein Umgehen miteinander auf Augenhöhe und Respekt total wichtig. Das heißt natürlich nicht, dass man sich sozusagen unter den Tisch verhandeln lassen soll am Ende und dass die EU halt nachgeben soll in ihren Forderungen. Also ich glaube schon, man muss tough auftreten in den Verhandlungen, aber das hat sie eigentlich auch in den letzten Jahren so gemacht.
Ist Boris Johnson denn ein Freund der EU?
Ja, ich glaube, Boris Johnson, bei ihm spielt auch sehr viel innenpolitisches Kalkül mit rein in seine Politik. Er hat ja schon mehrfach klar gesagt, dass er kein Freund der EU ist und dass ihm es total wichtig ist, sozusagen eigene Standards zu setzen und sich überhaupt nicht mehr reinreden zu lassen. Und das wird natürlich auch keine einfache Verhandlung mit ihm. Das ist ganz klar.
Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk Anna Cavazzini von den Grünen. Vielen Dank für das Gespräch.
Schönen guten Abend noch.
23 Uhr und gleich 27. Überall auf der Welt werden in diesen Tagen die Schutzmaßnahmen wegen des Coronavirus hochgefahren. Auch hier bei uns in Deutschland. Die Bundesregierung hat eine Rückholaktion gestartet für Deutsche, die sich zurzeit noch in China aufhalten. Und sie rät außerdem von Reisen in die Volksrepublik ab. Und auch die größte deutsche Airline hat auf die Ausbreitung des Virus reagiert. Johannes Kuhn.
Bis zum 9. Februar will die Lufthansa keine Flüge von und nach China durchführen. Damit folgt die größte deutsche Fluggesellschaft mehr als 10 internationalen Airlines, die ebenfalls vorläufig alle Flüge gestrichen haben. In Europa sind dies neben der Lufthansa die Linien Swiss, Finnair und British Airways. Unterdessen entwickeln sich die 4 bislang nachgewiesenen Coronavirus-Infektionsfälle positiv. Die 4 Patienten aus dem Raum München seien inzwischen symptomfrei, so die behandelnde Klinik. Sie werden weiterhin isoliert und beobachtet. Alle 4 Patienten arbeiten für den Automobilzulieferer Webasto aus dem Münchner Vorort Stockdorf. Sie hatten sich offenbar bei einem Workshop mit einer chinesischen Kollegin angesteckt. Am Mittwoch wurden 40 weitere Kontaktpersonen auf das Virus getestet. Die Ergebnisse sollen am Donnerstag vorliegen. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel erklärte, das Gesundheitsamt habe inzwischen analysiert,
wer hat wann mit wem, auch wie lange Kontakt gehabt, wie sind da eben auch die Kontaktwege gewesen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese 40 Kontaktpersonen ja erstmal diesen ersten Indexfall, diesen ersten Patienten vor allem betroffen haben.
Die Analyse dürfte Tests zahlreicher weiterer Kontaktpersonen nach sich ziehen. Wer sich mit den Betroffenen länger in einem Raum befand, wird derzeit angewiesen, zu Hause zu bleiben. Webasto hat den Firmenstandort Stockdorf seit Mittwochmorgen bis mindestens Sonntag geschlossen und Homeoffice angeordnet. Auch Dienstreisen wurden gestrichen. Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigen die bayerischen Fälle, dass Behörden, Kliniken und Ministerien gut zusammenarbeiten.
Es funktionieren genau die Pläne, wie wir sie haben, dass herausgefunden wird, wer sind die Kontaktpersonen, um mögliche weitere Infektionsquellen eben auch auszuschließen und schnell dann auch eine Behandlung möglich zu machen.
Bislang haben sich keine weiteren Fälle ergeben. Im sachsen-anhaltinischen Dessau und im Kreis Siegen-Wittgenstein werden derzeit allerdings 2 weitere Verdachtsfälle geprüft. Sie sollen mit China-Reisen zusammenhängen. Unklar ist unterdessen, wann genau die Bundesbürger ausreisen können, die sich derzeit noch in Wuhan befinden. Etwa 100 hätten sich gemeldet, um die chinesische Stadt zu verlassen, die als Zentrum des Ausbruchs gilt. Der Sonderflug werde in den kommenden Tagen vonstatten gehen, so das Auswärtige Amt. Von den angemeldeten Passagieren zeige bislang niemand Krankheitssymptome. Allerdings sollen sie nach dem Willen der hessischen Gesundheitsbehörden nach ihrer Ankunft in Frankfurt zunächst 14 Tage in Zwangsquarantäne verbringen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat unterdessen angekündigt, angesichts der Ausbreitung des Virus für Donnerstag erneut den Notfallausschuss einzuberufen. Der Ausschuss entscheidet darüber, ob eine internationale Notlage ausgerufen wird. WHO-Notfallkoordinator Michael Ryan sagte in Genf:
It is clearly still centered in China, with the overwhelming majority of cases still being reported from China. However, there are 71 cases reported in 15 other countries.
Die allergrößte Mehrheit der Fälle sei weiterhin in China. Inzwischen seien aus 15 Ländern 71 weitere Fälle gemeldet worden. Insgesamt habe die WHO mehr als 6.000 Fälle registriert. Jeder fünfte Erkrankte zeigte dabei schwere Symptome wie Lungenentzündung. 2% der Fälle endeten demnach tödlich.
Johannes Kuhn berichtete. Die Zeit, es ist 23.30 Uhr, eine halbe Stunde noch bis Mitternacht, und wir machen weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Die Internetplattform Links unten in die Media ist seit 3 Jahren verboten. Das hat der damalige Innenminister Thomas de Maizière durchgesetzt. Gegen das Verbot haben mehrere Aktivisten geklagt, aber ohne Erfolg. Silvia Stadler.
Der Verein Links unten in die Media bleibt verboten. Das entschied am Abend das Bundesverwaltungsgericht. Die Richter wiesen die Klagen von 5 Personen ab, denen die Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums 2017 zugestellt worden war. Ihre Klagen seien zulässig, aber nicht begründet gewesen. Denn gegen ein Vereinsverbot könnten nur die Mitglieder der verbotenen Organisation selbst klagen. Die Kläger bestreiten aber, dem Verein anzugehören. Bei Links unten habe es sich unstreitig um einen Verein gehandelt, der sich 2008 gegründet habe, um durch eine Internetseite eine linke Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Die Bundesverwaltungsrichter sind für Vereinsverbote in erster und letzter Instanz zuständig. Sie entschieden, dass das Vereinsrecht auch anwendbar ist, wenn es sich um Organisationen handelt, deren Zweck Pressetätigkeit ist. Ihre Anwälte kündigten den Gang vors Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe an.
Die Fidesz-Partei vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, die hat bei anderen konservativen Parteien in der EU nicht mehr viele Freunde. Und trotzdem muss die Fidesz vorerst keinen Rausschmiss aus der Europäischen Volkspartei fürchten. Alexander Göbel.
Nach Angaben von Teilnehmern einer EVP-Fraktionssitzung in Brüssel sieht Parteichef Donald Tusk derzeit keine Mehrheit für einen solchen Schritt. Die Mitgliedschaft von Fidesz in der EVP bleibe suspendiert. Anders als angekündigt soll der Parteitag der christdemokratischen Parteienfamilie nächste Woche weder über den Ausschluss beraten noch entscheiden. Aus Kreisen der EVP heißt es, das Thema werde wahrscheinlich nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Hintergrund sei auch die unentschlossene Haltung von CDU und CSU, die zu den größten EVP-Mitgliedsparteien gehören. 2019 war die Fidesz-Mitgliedschaft in der EVP auf Eis gelegt worden. Ungarns Ministerpräsident und Fidesz-Chef Viktor Orbán hatte sich wiederholt EU-kritisch geäußert. Außerdem werden ihm zahlreiche Verstöße gegen EU-Grundwerte vorgeworfen. Für einen Verbleib in der EVP hatte Orbán immer wieder gefordert, die EU-Christdemokraten müssten einen Rechtsschwenk vollziehen, was führende EVP-Politiker wie Fraktionschef Manfred Weber ablehnten. Nun wird erneut darüber spekuliert, ob Orbán Fidesz selbst aus der EVP herausführen und ein eigenes Bündnis anstreben könnte.
Die amerikanische Notenbank, die Federal Reserve, lässt ihren Leitzins vorerst unverändert. Katrin Brandt.
Der Zinssatz bleibe in einer Spanne von 1,5 bis 1,75%, teilte die Fed mit. Und daran dürfte sich vorerst auch nichts ändern. Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, machte deutlich, dass er diesen Wert für niedrig genug hält, um schnelleres Wachstum zu fördern. Von der US-Wirtschaft zeichnen die Notenbanker ein insgesamt freundliches Bild. Die Wirtschaft und die privaten Ausgaben der US-Bürger wachsen, wenn auch nur moderat, der Arbeitsmarkt bleibe stark und die Inflation liege bei unter 2%. Voriges Jahr hatte die Fed den Leitzins 3-mal hintereinander gesenkt, um das Wirtschaftswachstum in den USA zu stützen. Die US-Notenbank ist unabhängig, wird aber beständig von Präsident Trump unter Druck gesetzt. Gestern erst forderte Trump per Twitter, die Fed solle endlich klug werden und den Zins noch weiter senken, damit die USA wettbewerbsfähig werden und ihre Schulden refinanzieren könnten.
Im Kanzleramt in Berlin, da berät zur Stunde der Koalitionsausschuss mit den Spitzen von CDU, CSU und SPD. Und da geht es um einige Gesetzesprojekte, die die Große Koalition in diesem Jahr anschieben will. Dabei geht die Regierung offenbar davon aus, dass die deutsche Wirtschaft weiter wachsen wird. Thorsten Huhn.
Nach einem wirtschaftlich schwierigen Jahr erwartet Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, eine Trendwende. Es gebe einen Silberstreif am Horizont, sagte Altmaier. Es gehe nicht rasend schnell, aber in kleinen Schritten nach oben. Der Bundeswirtschaftsminister rechnet in diesem Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 1,1% und im nächsten von 1,3%. Deutschland sei nicht in der Rezession, aber es gebe eine gespaltene Konjunktur. Handel, Dienstleistungen und das Baugewerbe verzeichneten Wachstumsraten von 5%. Die Exportindustrie hingegen ist in einer schwierigeren Lage. Die Beschäftigung, darauf wies Altmaier hin, liegt weiterhin auf Rekordniveau. Der Bundeswirtschaftsminister bedauert den Austritt Großbritanniens aus der EU, freut sich aber, dass ein harter Brexit vermieden werden konnte. Altmaier sprach sich für Steuersenkungen aus, vor allem für mittlere Verdiener und für Personengesellschaften. Darüber müsse man in der Koalition mit der SPD reden. Die öffentlichen Finanzen seien schließlich in einer guten Verfassung. Außerdem sollte man dafür sorgen, so der CDU-Politiker, dass die Sozialabgaben sinken.
Und an der Börse war es heute ein eher durchwachsener Tag. Dieter Reeg in Frankfurt am Main hat das für uns beobachtet.
Mal im Plus, mal im Minus. Zur Wochenmitte war die Richtung auf dem Aktienmarkt alles andere als klar. Zum Schluss ging der DAX bei 13.345 Punkten aus dem Handel. Das ist ein kleines Plus von 0,2%. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen zog mit 0,6% leicht stärker an. Grund für die Unsicherheit am Aktienmarkt ist das neue Coronavirus, dessen Folgen für Wirtschaft und Finanzmärkte noch nicht abschätzbar sind. Erinnert wird von Finanzexperten deswegen immer wieder an die Auswirkungen des SARS-Virus 2002-2003. Damals hatte sich das Wirtschaftswachstum in China um 1% verringert. Der Gesamtschaden wird auf 30 bis 40 Milliarden US-Dollar beziffert. Ob das neue Coronavirus allerdings wirtschaftliche Schäden in ähnlicher Größenordnung verursachen wird, ist bislang vollkommen unklar. Deutliche Verluste mussten die Papiere von Adidas hinnehmen. Mit einem Minus von knapp 2% ging die Aktie als größter DAX-Verlierer aus dem Handel. Anleger sorgen sich wegen möglicher wirtschaftlicher Folgen des Coronavirus um den Absatz von Adidas-Produkten auf dem Wachstumsmarkt China. Bereits in den letzten Tagen war die Lufthansa-Aktie wegen des neuen Lungenvirus stark gebeutelt worden. Heute konnten die Papiere jedoch wegen eines positiven Analystenkommentars zulegen. Daran änderte auch die Lufthansa-Mitteilung am Nachmittag nichts, dass sie zusammen mit ihren Töchtern Swiss und Austrian bis 9. Februar alle Flüge von und nach China streichen. Lufthansa folgt mit diesem Schritt anderen Fluggesellschaften wie British Airways oder American Airlines.
Dieter Reeg von der Börse in Frankfurt am Main. In vielen Ländern, überall auf der Welt, wurde in diesen Tagen an dieses historische Datum erinnert. Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch russische Truppen vor 75 Jahren. Es gab zu diesem Jahrestag große Gedenkveranstaltungen in Israel und in Polen und heute nun auch im Deutschen Bundestag. Und es war vor allem dort, im deutschen Parlament, nicht nur ein Blick zurück, sondern auch ein Aufruf zu mehr Wachsamkeit heute. Und natürlich hat auch die Musik eine Rolle gespielt.
Das Begräbnis ertönte in der Gedenkstunde im Bundestag, eine Komposition des polnisch-jüdischen Komponisten Szymon Laks, der Häftling und Leiter des Lagerorchesters in Auschwitz war. Das Gedenken galt den Opfern des Nationalsozialismus wie auch den antisemitischen Attacken der jüngsten Zeit in Deutschland. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble bezog sich auf beides.
Juden müssen in Deutschland wieder um ihr Leben fürchten. Dagegen hilft nur ein starker, ein konsequent handelnder Staat und eine couragierte Zivilgesellschaft, die verstanden hat, dass das Geschehene nicht vergangen ist, weil das...
Schäuble und auch Bundespräsident Steinmeier dankten Reuven Rivlin, dem Staatspräsidenten Israels, für seine Zusage, in der Feierstunde zu sprechen. Steinmeier und Rivlin hatten in den vergangenen Tagen schon in Jerusalem und Auschwitz gemeinsam der Opfer gedacht.
Vorgestern gingen wir gemeinsam durch das Lagertor von Auschwitz. Und nie war mir ein Gang so schwer und nie war ich so dankbar für den Freund an meiner Seite.
Der Bundespräsident versprach, die Deutschen würden die Verbrechen der NS-Zeit nicht vergessen. Deutschland stehe heute an der Seite Israels. Er warnte vor dem Rückfall in autoritäres und völkisches Denken.
Wir wollen Israel und der Welt zeigen, dass unser Land dem neu geschenkten Vertrauen gerecht wird. Das ist unsere Aufgabe, die Aufgabe, die uns die Erinnerung aufgibt, damit, was geschehen kann, nicht geschehen wird.
Wie schon in Jerusalem zeigte Steinmeier Zweifel an der Selbstgewissheit vergangener Jahre. Die Deutschen hätten die Lektion aus der Geschichte gelernt. Ein hässlicher Antisemitismus schwebe über ganz Europa, so sagte es Israels Präsident Rivlin, aber man stehe nicht an der Schwelle einer neuen Shoah. Rivlin trauerte nicht nur um die jüdischen Opfer des Holocaust.
Nicht nur Juden, mit ihnen Roma und Sinti, Polen und zehntausende andere Menschen sind in den Verbrennungsöfen, in den Krematorien von Auschwitz emporgestiegen. Die Menschenwürde, die Freiheit, die menschliche Solidarität, sie alle sind mit dem Rauch in den Krematorien von Auschwitz emporgestiegen.
Heute erwartet Rivlin vom deutschen Staat, von der deutschen Gesellschaft, dass sie in der Erinnerung an die Geschichte und im Kampf gegen den Antisemitismus nicht müde werden.
Wir alle wissen heute, dass das kein Kampf ist, den man einmal und für immer gewinnen kann. Das ist ein Kampf, den man hartnäckig führen muss, Generation für Generation. Wir dürfen dabei nicht aufgeben. Deutschland darf hier nicht versagen.
Der israelische Staatspräsident am Ende dieses Beitrags von Sebastian Engelbrecht über das Gedenken im Deutschen Bundestag zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Und an dieser Stelle um 23.41 Uhr machen wir einen harten Bruch und kommen zur deutschen Klimapolitik. Zum Kohleausstieg in Deutschland. Der ist politisch beschlossen, auch die Details sind geklärt, aber nach wie vor gibt es viel Kritik an diesen Beschlüssen. Vor allem Klimaschützer monieren, dass dieser Ausstieg viel zu zaghaft angelegt sei. Es ist deshalb wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieser Kohleausstieg noch nicht Gesetz ist. Durch den Bundestag muss das Ganze nämlich erst noch. Heute hat das Bundeskabinett in Berlin den Anfang gemacht. Theo Gers.
Jetzt ist der Bundestag am Zug und Bundeswirtschaftsminister Altmaier hofft auf eine zügige Beratung. Für ihn ist der 202 Seiten dicke Gesetzentwurf zum Kohleausstieg ein großer Wurf, trotz neuer Proteste von Umweltverbänden und lauten Forderungen nach Korrekturen, etwa von der Chemieindustrie oder den Stadtwerken. Aber davon lässt sich Peter Altmaier nicht beeindrucken.
Damit leisten wir einen deutlichen, einen ganz wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wir haben gleichzeitig die Voraussetzungen geschaffen für Versorgungssicherheit und für Bezahlbarkeit. Wir haben Ost-West-Konflikte vermieden und haben den Grund gelegt für einen gesellschaftlichen Konsens, der ähnlich wie beim Ausstieg aus der Kernenergie dann auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte tragen kann.
Doch von Konsens mit den Umweltverbänden ist nichts zu spüren. Dieses Kohlegesetz sei ein Verrat an der Kohlekommission, den Steuerzahlerinnen, den Tagebauregionen und der nächsten Generation, sagt etwa Greenpeace-Chef Martin Kaiser. Er war Mitglied der Kohlekommission. In der hatten sich vor einem Jahr Klimaschützer, Kraftwerksbetreiber, Industrie und Gewerkschaften und die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen auf den Ausstiegspfad geeinigt. Im Gesetz findet sich vieles, aber aus Umweltsicht eben nicht alles davon wieder. Für Braunkohlekraftwerke gilt ein fester Abschaltplan. Das erste geht noch in diesem Jahr im Rheinischen Revier vom Netz. In Ostdeutschland beginnen die endgültigen Stilllegungen ab 2028. Die Betreiber erhalten Entschädigungen von 4,35 Milliarden Euro. Weitere 4,8 Milliarden fließen an ältere Kohlekumpel, um den Übergang in die Frühverrentung abzufedern. Bei Steinkohlekraftwerken gibt der Bund jährlich künftig vor, wie viel Kapazität vom Netz gehen soll. Die Betreiber geben Gebote ab und wer für die Stilllegung seines Kraftwerks die niedrigste Entschädigung verlangt, bekommt den Zuschlag. So steigt Deutschland bis 2038 aus der Braun- und der Steinkohle aus. Wenn es die Versorgungssicherheit zulässt, auch schon 2035. Dann ginge in Deutschland nach genau 250 Jahren eine Ära zu Ende, die 1785 mit der ersten Dampfmaschine auf deutschem Boden begann. An diese historische Bedeutung des Kohleausstiegs erinnerte heute Finanzminister Olaf Scholz.
Deutschland steigt aus der Nutzung der Kohle aus. In sehr kurzer Zeit wird diese Art und Weise der Stromerzeugung, der Energieerzeugung ein Ende finden. Wer weiß, dass die Industrialisierung, dass der wirtschaftliche Wohlstand, den wir heute haben, auf der Nutzung zum Beispiel der Kohle gewachsen ist, kann die Dimension dieses Schrittes ermessen. Es ist auch eine endgültige Entscheidung. Wir machen das jetzt wirklich.
Durch den Kohleausstieg frei werdende CO2-Zertifikate will die Bundesregierung stilllegen, damit der CO2-Ausstoß tatsächlich sinkt. Klima- und Umweltschützer kritisieren dagegen, dass das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 noch in Betrieb geht, dass Kraftwerke generell viel zu spät vom Netz gehen und dass CO2-Einsparungen von 10 Millionen Tonnen, auf die sich vor einem Jahr die Kohlekommission für Mitte dieses Jahrzehnts geeinigt hatte, jetzt nicht im Gesetz stehen. Das gibt auch Peter Altmaier zu und gelobt Besserung.
Aus Berlin war das Theo Giers. Der chinesische Huawei-Konzern, was verbirgt sich dahinter? Ist es eins der weltweit führenden Technologieunternehmen oder ein staatlich gelenkter chinesischer Koloss, der alles tut, um den Rest der Welt auszuspionieren? Die US-Regierung, die sieht genau diese Gefahr und sie hat ihre Verbündeten aufgefordert, nicht mit Huawei zusammenzuarbeiten. Die EU-Kommission dagegen will Huawei nicht von vornherein von allen Projekten in Europa ausschließen. Und sie hat das versucht heute zu erklären. Bettina Klein aus Brüssel.
Nationale Sicherheit ist Ländersache in der Europäischen Union, weshalb die Kommission hier keine rechtlich bindenden Vorgaben machen kann. Es waren die Mitgliedstaaten selbst, die auf ein koordiniertes Vorgehen gedrungen hatten, um die Sicherheitsrisiken zu mindern, die mit der neuen 5G-Technologie verbunden sein werden. Herausgekommen ist nun ein Werkzeugkasten mit detaillierten Kriterien für die Risikobewertung und Empfehlungen, wie die einzelnen Staaten auf diese Sicherheitsrisiken antworten sollten. Es werden darin keine Unternehmen und keine Staaten beim Namen genannt. Aber alle sollten die Kriterien kennen, die sie erfüllen müssen, um in Europa ins 5G-Geschäft einsteigen zu dürfen, so Industriekommissar Thierry Breton. Es gehe nicht darum, mit dem Finger auf Einzelne zu zeigen. Unsere Regeln, die wir in Europa anwenden, sind genau das, was wir wollen, ohne auf jemanden abzuzielen. Wenn wir ein Verhalten, das hohes Risiko darstellt, feststellen, dann müssen dagegen Maßnahmen ergriffen werden. Auf Grundlage dieses risikobasierten Ansatzes sollen die Mitgliedstaaten nun die Sicherheitsanforderungen an Mobilfunknetzbetreiber verschärfen und eine größere Abhängigkeit von nur einem einzelnen Anbieter vermeiden oder begrenzen, heißt es. Anbieter, die als mit einem hohen Risiko behaftet gelten, können auch ausgeschlossen oder ihr Zugang beschränkt werden. Die 5G-Technologie wird in Zukunft großartige Dinge vollbringen können, so Margarete Vestager als Vizepräsidentin der Kommission insbesondere für Digitalisierung zuständig. Die Sicherheit der Netze ist für die ganze Europäische Union von höchster strategischer Bedeutung, denn viele entscheidende Dienste werden von 5G in Zukunft abhängen. Risiken in der Cybersicherheit inklusive der Einmischung durch Nicht-EU-Staaten oder Akteure werden immer raffinierter und immer weiter verbreitet, so Vestager. In der Cybersicherheit sind wir nur so gut geschützt wie unser schwächstes Glied. Was die Frage aufwirft, wie bindend die Vorschläge nun tatsächlich sind. Eine rechtliche Bindekraft haben sie nicht. Staaten könnten aber darüber hinausgehen, wenn sie es für notwendig halten. Auf die Frage, ob einzelne Länder auch die empfohlenen Standards unterlaufen könnten, heißt es nur, dies wäre eine seltsame Entwicklung angesichts der Tatsache, dass es Vertreter der Mitgliedstaaten selbst waren, die sich auf diesen Werkzeugkasten nun geeinigt haben. Aber natürlich werde jedes Land eigene Risikobewertungen vornehmen. Wie einheitlich die im Detail am Ende ausfallen werden, ist also offen. In einer ersten Stellungnahme begrüßt das Unternehmen Huawei die Entscheidung Europas, wie es heißt, die es Huawei weiterhin ermögliche, an der 5G-Umstellung in Europa teilzuhaben. Die vorurteilsfreie, faktenorientierte Herangehensweise erlaube es Europa, ein schnelleres und sicheres 5G-Netzwerk zu bekommen. Zitat Ende. Die Befürchtung, Huawei würde mit der chinesischen Regierung Informationen austauschen müssen, bezeichnet das Unternehmen als grundlos.
Bettina Klein über die Vorschläge der EU-Kommission zum Umgang mit Huawei und anderen Hightech-Unternehmen. Der Druck aus den USA in dieser Sache, der scheint allerdings zuzunehmen. Aktuelle Recherchen zeigen, dass US-Behörden die deutsche Bundesregierung vor Huawei gewarnt haben. Andreas Braun.
Die Vertrauenswürdigkeit chinesischer Unternehmen sei im Zusammenhang mit den Sicherheitserfordernissen beim Aufbau von 5G-Netzen nicht gegeben. So heißt es in dem Vermerk des Auswärtigen Amtes, der WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Zuerst hatte das Handelsblatt darüber berichtet. Die Verfasser führen einerseits die Rechtslage in China an, nach der Unternehmen verpflichtet seien, mit den chinesischen Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten. Andererseits aber auch Erkenntnisse von US-Geheimdiensten über eine Zusammenarbeit der Firma mit den Behörden, die als Smoking Gun bezeichnet würden. Huawei hatte in der Vergangenheit und auch heute wieder bestritten, mit chinesischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Die Vorwürfe, die Technologie der Firma könne für staatliche Spionage genutzt werden, werden entschieden zurückgewiesen. Seit Monaten gibt es Streit innerhalb der Bundesregierung, ob das Unternehmen am Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland beteiligt werden soll. Das Kanzleramt möchte das chinesische Unternehmen nicht grundsätzlich ausschließen, sondern strebt etwa Sicherheitsüberprüfungen an.
Andreas Braun. Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, die war schon oft im Gespräch auch für höhere Posten, zum Beispiel auch als mögliche neue SPD-Chefin. Und sie wird auch sonst immer wieder als Frau mit Ambition gesehen. Bislang ist sie allerdings nach wie vor nur Bundesministerin, was ja auch schon mal etwas ist. Jetzt könnte es allerdings weiter für sie aufwärts gehen in der Partei. Sie ist nämlich als Chefin des SPD-Landesverbandes Berlin im Gespräch. Claudia van Laak.
Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller zieht sich zurück. Der bisherige SPD-Landeschef wird beim nächsten Parteitag nicht erneut für dieses Amt kandidieren. Regierender Bürgermeister will er allerdings bleiben. Auf einer Pressekonferenz am Nachmittag sagte Müller, nach 12 Jahren an der Spitze der SPD brauche die Partei neue Impulse.
Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass hier eben, wie gesagt, diese neuen Impulse und Ideen dann auch in der Berliner SPD in der Führungsspitze sichtbar werden. Und deswegen ist es gut, dass wir eben auch erfahrene Politikerinnen und Politiker haben, die dazu bereit sind, genau diese Aufgabe zu übernehmen.
Erfahrene Politiker, das sind die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und der SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Beide treten als Kandidatenduo an beim Landesparteitag im Mai.
Perspektivisch ist tatsächlich auch die Sozialdemokratie dorthin wieder zu tragen, wo auch Sozialdemokratie lebt, und zwar an den Stammtischen unserer Stadt, an den Orten, wo viele Menschen in den letzten Jahren sich von uns auch ein Stück weit abgewendet haben,
sagt Raed Saleh. Er hatte schon einmal um den Parteivorsitz kandidiert, aber gegen Michael Müller verloren. Franziska Giffey ihrerseits war bislang in der Berliner SPD kaum in Erscheinung getreten. Ihre politischen Positionen passen nicht zum traditionell linken sozialdemokratischen Landesverband. Doch jetzt soll sie die SPD wieder zum Erfolg führen.
Ich bin Berlinerin und als Berlinerin liebe ich meine Stadt. Und ich möchte, dass es meiner Stadt gut geht und dass wir sie gut gestalten, gemeinsam mit vielen, vielen anderen.
Im Herbst 2021 finden die nächsten Wahlen zum Abgeordnetenhaus statt. Die Neuen an der Spitze der SPD sind deshalb auch eine Vorentscheidung für die Spitzenkandidatur. Giffey könnte die SPD in den Wahlkampf führen, perspektivisch neue regierende Bürgermeisterin werden. Einer entsprechenden Frage wich sie aus, machte allerdings schon einen programmatischen Aufschlag.
Wie können wir einerseits weltoffen sein, tolerant und frei und andererseits dafür sorgen, dass eben Menschen sich auch sicher fühlen in dieser Stadt, dass sie sich gut aufgehoben fühlen.
In den Umfragen der letzten Monate steht die SPD nicht gut da. Mit 15% abgeschlagen auf Platz 4 nach Grünen, Linken und der oppositionellen CDU. Das Kandidatenduo für den SPD-Landesvorsitz Saleh und Giffey hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Die SPD soll wieder Platz 1 werden in der Stadt.
Wenn der Parteitag sagt, ja, wir schenken euch das notwendige Vertrauen, dann werden wir die Ärmel hochkrempeln und anpacken und ackern, damit es insgesamt in der Partei wieder bergauf geht und dass die Partei dort ist, wo sie es auch verdient, und zwar auf Platz 1.
Ich freue mich darauf. Ich habe Lust, in Berlin und mit der Berliner SPD das zusammen zu machen. Und das wird gut. Ich sag's Ihnen.
Franziska Giffey am Ende dieses Beitrags von Claudia van Laak. Und was noch fehlt, ist der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen mit Andreas Diehl. Guten Abend.
Guten Abend. Themen sind das Gedenken im Bundestag an die Auschwitz-Befreiung, der Nahostfriedensplan und eben die Ambitionen von Familienministerin Giffey in der Berliner Landespolitik. Wann je spricht ein israelischer Präsident im Bundestag, fragt der Berliner Tagesspiegel. Und wann je hätte ein israelischer Präsident im deutschen Parlament für Freundschaft und wahre Partnerschaft gedankt? Selten im ersten Fall, wohl nie im zweiten. Bis jetzt. Reuven Rivlin sagt das aus Anlass des Holocaust-Gedenkens, genau 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, wenn das nicht historisch ist. Die Frankfurter Rundschau ergänzt, wie die Deutschen des Holocausts gedenken, ist nicht für alle Zeit entschieden, zumal wenn sich ins Gedenken neue Misstöne mischen. Wenn Anhänger einer Bundestagspartei fragen, wann der Schuldkult ende und wenn Präsident Steinmeier einräumen muss, die Selbstgewissheit war trügerisch, die Deutschen hätten ein für alle Mal verstanden. Auf den Nahostfriedensplan von US-Präsident Trump gehen die westfälischen Nachrichten aus Münster ein. Ein echter Friedensplan sieht anders aus. Er ist das Ergebnis von Kompromissen und nicht eine einseitige Proklamation. Man könnte den unkonventionellen Plan auch als Chance sehen. Mit Fingerspitzengefühl und Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten käme man weiter. Das Problem, über diese Tugenden verfügen die derzeitigen Akteure nicht. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden sieht die Palästinenser in der Pflicht. Wer einen palästinensischen Staat haben will, der muss das Existenzrecht Israels nicht nur auf dem Papier anerkennen, der muss auf Gewalt verzichten, nicht nur guten Willen signalisieren, sondern in Vorlage gehen. Die Süddeutsche Zeitung kritisiert, nun, da die mächtigste Nation der Welt die Maximalforderungen der israelischen Rechten übernommen hat, wird auf absehbare Zeit kein Ministerpräsident in Jerusalem mehr von diesen Positionen abweichen können. Bundesfamilienministerin Giffey will Landesvorsitzende der Berliner SPD werden. Dazu schreibt die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder. Giffey übernimmt einen der widerspenstigsten Landesverbände, den die SPD so zu bieten hat. Sie gilt zwar als Hoffnungsträgerin, weil sie sowohl durchsetzungsstark ist, als auch gut mit den Wählern kann. Dass sie auch parteiinterne Strömungen zusammenbinden kann, muss sie aber erst noch zeigen. Die Neue Osnabrücker Zeitung erwartet, dass Giffey bei der nächsten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus als Spitzenkandidatin antritt. Bei der Wahl im Herbst 2021 könnten die Sozialdemokraten das Rote Rathaus verlieren, an Grüne oder Linkspartei. Scheitert Giffey, wäre auch die Berliner SPD erledigt. Gut möglich aber, dass es anders kommt. Die Ex-Bezirksbürgermeisterin ist enorm beliebt. Ihr Ruf, sie kümmert sich. Nicht ohne Fehl, aber gerade deswegen authentisch und immer optimistisch.
Andreas Diehl, vielen Dank für diesen Blick in die Tageszeitung. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich nach den Hymnen und den Nachrichten weiter mit der Radionacht und Susanne Burkhardt am Mikrofon zunächst mit der Sendung Fazit. Bis hier am Mikrofon war Tobias Armbruster. Noch eine angenehme Nacht.